Wir fahren heute fort mit unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte nach einer kurzen Unterbrechung. Und ich lese unseren Predigttext aus Apostelgeschichte 15, Vers 22 bis 41. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie sandten durch ihre Hand folgendes Schreiben: Die Apostel und die Ältesten und die Brüder entbieten den Brüdern in Antiochia und in Syrien und Zilizien, die aus den Heiden sind, ihren Gruß. Da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten, so haben wir, die wir einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden, mit unserem geliebten Barnabas und Paulus, Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben deshalb Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Und wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Lebt wohl. So wurden sie nun verabschiedet und gingen nach Antiochia. Und sie versammelten die Menge und übergaben das Schreiben. Und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Und nachdem sie einige Zeit dort zugebracht hatten, wurden sie von den Brüdern mit Frieden zu den Aposteln zurückgesandt. Silas aber beschloss, dort zu bleiben. Paulus und Barnabas hielten sich aber in Antiochia auf und lehrten und verkündigten zusammen mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Herr Jesus, und wir bitten dich nun, dass du uns dieses dein Wort auftust, dass du uns erklärst die Dinge, die deine Knechte damals getan und beschlossen haben, dass wir es recht verstehen, dass wir es in unserem Leben in der rechten Weise umsetzen, wie es deinem Willen entspricht. Amen. Wir sind eins gemacht in Christus, trotz Konflikten. So möchte ich den heutigen Predigttext überschreiben. Er knüpft nahtlos an das an, was Werner vor 3 Wochen gepredigt hat. Der Text dieses Beschlusses auf dem Apostelkonzil wird hier nochmal fast wörtlich wiederholt. Ich habe mich gefragt, warum steht hier nicht einfach nur, sie teilten den Beschluss der Apostel der Gemeinde in Antiochia mit. Punkt. Aber wenn in der Bibel etwas wiederholt wird, dann ist das wie eine Unterstreichung, eine Hervorhebung, ja, eine Betonung. Es ist dem Heiligen Geist wichtig. Und deshalb wollen wir jetzt heute über den Inhalt dieses Beschlusses nachdenken, ihn verstehen, was haben sie da genau beschlossen und warum, damit wir das für uns heute in der rechten Weise anwenden können. Zunächst mal der Konflikt. Diesem Beschluss der Apostel lag ja ein schwieriger Konflikt zugrunde. Es ging um das ganze Thema Juden und Nichtjuden in einer Gemeinde. Und wir wollen jetzt mal verstehen, wie kam dieser Konflikt in der Urgemeinde zwischen Juden und Nichtjuden zustande. Ich denke, wir haben heute kaum eine Vorstellung, was das für die damals bedeutet hat, dass Juden und Nichtjuden in einer Gemeinde zusammen waren. Und in Vers 1 erfahren wir, und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Das war also der Streitpunkt. Ich habe mich gefragt, warum handelten diese Juden so? Haben die denn das Evangelium nicht kapiert? Oder haben die sich nicht richtig bekehrt, weil sie weiter im Judentum bleiben wollten? Ich denke, es ist gut, wenn wir uns beim Lesen solche Fragen stellen. Es bewahrt uns davor vor beliebten Fehlschlüssen in Bezug auf die Juden und Israel, wie es leider häufig der Fall ist. Schauen wir noch mal kurz zurück in die Apostelgeschichte, wie die Gemeinde Jesu entstanden ist. Jesus und seine Jünger waren ja ausschließlich Juden. Sie lebten unter dem Gesetz Moses, dem Gesetz Gottes, das er seinem Bundesvolk am Sinai gegeben hatte. Hat Jesus sie jemals gelehrt, dass sie das Gesetz nicht mehr halten müssen? Im Gegenteil, hat es in gewisser Hinsicht ja noch enger gemacht. Zum Beispiel in der Bergpredigt sagt Jesus, dass der ehebrecherische Gedanke vor Gott bereits gleich ist wie der vollzogene Ehebruch. Und zu Pfingsten also empfingen die Jünger nach der Verheißung des Herrn den Heiligen Geist. Sie predigten dann das Evangelium von Jesus als dem Messias in Jerusalem, ausschließlich an Juden, die damals zum Fest versammelt waren. Und da bekehrten sich auch nur Juden, und zwar solche, die in Israel lebten, judäische Juden, als auch die griechischen Juden, die im Mittelmeerraum lebten. Und so entstand in Jerusalem eine Gemeinde, die nur aus Juden bestand. Und diese Gläubigen blieben natürlich weiter Juden. Sie hielten weiter das Gesetz, die jüdischen Feiertage, die Opfer, die Reinheitsgebote und so weiter. Das war gar keine Diskussion. Die trafen sich sogar anfangs im Tempel und da kam ein Unbeschnittener gar nicht erst rein. Und sie haben sich nicht als eine neue Religionsgruppe verstanden, außerhalb Israels, sondern als messiasgläubige Juden innerhalb Israels. Und dann ging das Evangelium weiter. Durch die Mission entstand die Gemeinde in Samaria. Die Samariter waren damals ein Mischvolk aus jüdischen und nichtjüdischen Anteilen. Die Judäer haben sie verachtet und gemieden, sind da gar nicht hingegangen. Es ging ein griechischer Jude namens Philippus dorthin und hat das Evangelium verkündigt. Die Samariter bekehrten sich. Und dann sandte Gott den Petrus nach Caesarea, zu dem Hauptmann Cornelius, einem Heiden. Und dafür musste Gott erst eine gewaltige Überzeugungsarbeit leisten bei dem Petrus. Also diese Vision, die er bekommen hat mit den unreinen Tieren und der Aufforderung, schlachte und iss. Und der Petrus war entsetzt und sagt, nein, lieber Herr, das geht doch nicht. Ich habe nie gegen dein Gebot verstoßen. Das kannst du von mir nicht verlangen. Und er hat dann verstanden, dass es bedeutete, er solle keinen Menschen unrein nennen, weil die frommen Juden eben den Umgang mit den Heiden gemieden haben. Und dann ging Petrus zu Cornelius und predigt zu ihm und seinem Haus. Lauter Nichtjuden. Sie glaubten an den Herrn Jesus, empfingen den Heiligen Geist, redeten in Sprachen, genauso wie die Apostel an Pfingsten. Andere gläubigen Juden, einschließlich der Apostel, die waren empört, haben zur Rede gestellt und gesagt, wie kannst du mit denen essen? Also, es ging erst mal ums Essen. Ja, es war schon ein Tabubruch. Und als sie dann hörten, ja, die haben noch den Heiligen Geist empfangen, da haben die sich nicht gefreut, sondern die haben sich aufgeregt. Und Petrus muss ihnen dann erklären und beweisen, dass das alles von Gott war. Und dann beruhigten sie sich. Und danach entstand in Antiochia die erste Gemeinde aus Juden und Heiden. Frage, glaubten die bekehrten Juden irgendwas anderes als die bekehrten Heiden? Sicher nicht. Sie glaubten ebenso an die Errettung durch Gnade, aus dem Glauben, wie die Heiden auch. Petrus sagt es im 11. Vers, vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Aber es gab noch einen Unterschied. Für die gläubigen Juden war es selbstverständlich, dass sie Juden blieben. Sie hielten weiter die Ordnung Israels. Sie taten das aber nicht mehr, um jetzt die Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen, denn sie hatten eine bessere Gerechtigkeit empfangen. Aber sie hielten das Gesetz weiter als die Ordnung ihres Volkes, die Gott ihnen gegeben hat. Und von daher, von diesem Hintergrund können wir nachvollziehen, dass einige, besonders die jüdischen Juden, insbesondere vielleicht auch bekehrte Pharisäer, dachten, jetzt müssen die Heiden zuerst Juden werden, um gerettet zu werden. Das steckt nämlich hinter der Forderung nach der Beschneidung. Sie mussten erst Teil des Gottesvolkes werden, Erben der göttlichen Verheißungen und Bündnisse Israels, mit der Verpflichtung, auch das Gesetz zu halten. Und dann werden sie errettet durch den Glauben an Jesus. So dachten sie. Aber sie lagen falsch, denn der Plan Gottes war anders, wie wir schon gehört haben. Und jetzt das Besondere. Gott tut hier etwas ganz Einzigartiges, etwas, was eigentlich unmöglich ist. Er bringt durch das Kreuz Jesu in der Gemeinde Jesu Menschen zusammen, die eigentlich niemals zusammenkommen können. Und warum? Wir haben es gehört in der Schriftlesung in Epheser 2. Die Heiden waren nämlich im alten Bund ausgeschlossen vom Heil Israels und den Verheißungen. Waren draußen, getrennt, hatten keine Hoffnung. Und da gab es einen Zaun, eine Scheidewand zwischen Israel und der Heidenwelt. Und das war das Gesetz. Das waren die Ordnungen, die Gott nur Israel als seinem erwählten Volk gegeben hatte. Die ganzen Gebote dieses Gesetzes, nicht nur die moralischen Gebote, die wir in den 10 Geboten kennen, sondern auch die ganzen Kultgesetze, die Opfer, die Feiertage, die Reinheitsgebote etc. Und Paulus sagt in Epheser 2, dieses Gesetz bedeutete sogar Feindschaft zwischen den Juden und den Heiden. Der Jude hat sich abgesondert vom Heiden, der war für ihn unrein. Und im Alten Testament konnte der Heide quasi durch den Übertritt zum Bundesvolk Israel als Proselyt dann am Heil Israels teilhaben. Daher auch Beschneidung. Ja, mit der Verpflichtung, das ganze Gesetz zu halten. Und jetzt vollbringt Gott hier in der Gemeinde Jesu ein richtiges Wunder. Etwas Unmögliches. Gott gelingt gewissermaßen die Quadratur des Kreises hier. Er bringt durch das Blut Jesu Christi zwei zusammen in einer Gemeinde, was niemals zusammengepasst hätte. Er beseitigt das Gesetz als das Trennende. Und das meint Paulus, wenn er sagt, Jesus ist unser Friede, nämlich zwischen den Beschnittenen und den Unbeschnittenen. Und das ist einzigartig. Gott verstößt nicht einfach gegen sein Gesetz, er hebt es auch nicht einfach auf, sondern er stiftet einen neuen Bund durch das Blut Jesu. Und dann lesen wir in Galater 3, Vers 28. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Das heißt nun, in der Gemeinde gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Nichtjuden hinsichtlich der Errettung, der Segnungen, der Verheißung. Es gibt keine verschiedenen Heilswege, nur den einen, Jesus. Und sie sind eins gemacht in Christus, in der Person Jesu, durch das Blut des Kreuzes. Es sind nicht gemeinsame Überzeugungen, die sie vereinigen, oder gemeinsame Meinungen, Ideale oder Lebensweisen. Es ist das Blut Christi, das beide mit Gott versöhnt hat. Und wir können Gott nur danken und ihn anbeten über dieses Geschenk der Einheit. Heute haben wir in der Regel rein heidenchristliche Gemeinden, aber es gibt trotzdem Differenzen, Konflikte zwischen den Gliedern. Es sind viele unterschiedliche Menschen zusammen. Und die Andersartigkeit des anderen macht auch oft Mühe. Und dann dürfen wir uns daran erinnern, dass wir eins gemacht sind durch das Blut seines Kreuzes. Und das heißt, für den anderen ist der Herr Jesus genauso gestorben wie für mich auch. Er ist genauso versöhnt mit Gott. Und das allein ist die Grundlage unserer Einheit. Es ist eine höhere Einheit, die von Gott geschaffen ist. Das ist nichts Menschliches, was man menschlich machen könnte durch irgendwelche Programme. Und daher dürfen wir auch nichts Trennendes zwischen den Gliedern des Leibes aufrichten, keinen gesetzlichen Zaun, sondern wir sehen den Bruder und Schwester mit den Augen Jesu, dass wir beide in Jesus eins gemacht sind. Nun zum Text. Wie Gott diesen Konflikt nun löst. Es steht also die Frage im Raum, müssen die Heiden sich beschneiden lassen und das Gesetz Moses halten oder nicht? Wer hat Recht? Und der Streit über diese Frage führte zu gewaltigen Problemen. Das heißt, sie waren verwirrt, es gab Unsicherheit bei den Gläubigen. Eine Klärung war dringend nötig. Daher hielten die Apostel die Versammlung in Jerusalem ab und trafen diese Entscheidung, die wir eben gehört haben. Dieser Beschluss musste nun der Gemeinde in Antiochia mitgeteilt werden. Sie senden es in schriftlicher Form durch Paulus und Barnabas und nochmal zusätzlich als mündliche Bestätigung durch Silas und Judas, zwei weitere Zeugen. Also es findet eine doppelte Bestätigung statt und das betont die Wichtigkeit und die apostolische Autorität dieser Worte. Sie sind von allen Aposteln gemeinsam getragen. Es ist keine Idee von Paulus oder Barnabas. Vers 28, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen. Dem Heiligen Geist und uns hat es gefallen. Da kommt die ganze apostolische Autorität zum Ausdruck. Es ist eine vollkommene Einheit zwischen den Aposteln und dem Heiligen Geist. Heute haben wir keine Kirchenführer mehr mit apostolischer Autorität, obwohl es manche gibt, die das beanspruchen, sondern wir haben das Wort der Bibel. Es ist die abgeschlossene Offenbarung Gottes. Und die ist für uns verbindlich, die ist für uns göttliche Autorität in allen Glaubens- und Lebensfragen und Lehrfragen. War jetzt dieser Inhalt des Beschlusses nur ein Kompromiss? Ein fauler Kompromiss, wo beide Seiten unzufrieden sind? Sicher nicht. Es ist eine wunderbare göttliche Lösung. Warum, werden wir gleich sehen. Es soll ihnen keine weitere Last auferlegt werden. Und das heißt die Beschneidung mitsamt dem gesamten jüdischen Gesetz. Weil Paulus sagt in Galater 5, Vers 3, wer sich beschneiden lässt, ist verpflichtet, auch das gesamte jüdische Gesetz einzuhalten. Welch ein Triumph der Gnade Gottes. Gott schenkt sich uns ganz im Herrn Jesus und er legt uns keine Lasten auf, die wir nicht tragen können. Aber es werden vier notwendige Dinge genannt, die den Nichtjuden auferlegt wurden, in Anführungszeichen. Vers 29, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern, von Blut, vom Erstickten und von Unzucht. Schauen wir uns mal diese Gebote an. Also zum einen gibt es hier ein moralisches Gebot, bezieht sich auf die Unzucht. Das meint sicher in erster Linie sexuelle Verfehlungen. Es war wohl damals auch die Hauptsünde der Heiden, oft auch in Verbindung mit dem Götzenkult. Aber ich denke, es steht auch stellvertretend für alle Arten moralischer Verfehlungen, auch Diebstahl, Mord, Betrug etc. Ich denke, dass das mit gemeint ist. Und das sind eigentlich Dinge, die sollten selbstverständlich sein von Wiedergeborenen. Da muss man nicht drüber reden. Das ist nicht verhandelbar. Wenn wir kein Gesetz Moses haben, dann heißt es ja nicht, dass wir gesetzlos sind. Das heißt gänzlich ohne Moral. Und ich glaube auch, in diesem Punkt gab es keinen Konflikt zwischen Juden und Nichtjuden. Das war eher eine Selbstverständlichkeit und hier haben sie nochmal den Konsens einfach bestätigt. Die anderen Dinge sind schon etwas schwieriger. Es handelt sich hier nämlich um kultische Gebote. Also zunächst mal das Verbot, sich mit Götzen zu verunreinigen, steht in Vers 20 und in Vers 29 wird es nochmal konkretisiert. Gemeint sind die Götzenopfer. Gemeint ist das Fleisch, was nach dem Götzenopfer übrig blieb. Der Paulus verwendet in 1. Korinther 8 und 10 dasselbe Wort, wo er sich auch mit diesen Fragen befasst. Also dieses Fleisch wurde im Götzentempel geopfert, da blieb was übrig und das haben sie dann zusammen verzehrt mit Freunden. Oder man hat es auf dem Fleischmarkt weiterverkauft für die ärmeren Leute. Das nächste, das Blut, Verbot des Essens von Blut und Verbot Ersticktes zu essen. Jetzt, was ist Ersticktes? Und zwar müssen wir wieder den jüdischen Hintergrund verstehen. Das ist im Grunde alles Fleisch, was nicht jüdisch koscher geschlachtet ist, also durch Ausfließen lassen des Blutes bei der Schlachtung. Das war den Juden alles verboten. Sie verunreinigten sich damit. Warum werden hier diese kultischen Gebote aufgezählt? Warum gerade diese? Mir fällt auf, dass das alles Speisegebote sind. Und der Zweck ist natürlich, dass Juden und Nichtjuden miteinander Tischgemeinschaft haben konnten. Wäre sonst nicht möglich gewesen, wenn die Heiden an ihren Gewohnheiten festgehalten hätten. Damit auch die geistliche Gemeinschaft praktisch gelebt werden kann. Und es war im Grunde dasselbe, was man auch von einem Fremdling in Israel erwartet hat. Also einem Ausländer, der sich eben in Israel aufhielt als Nichtjude. Und es ist eine wunderbare göttliche Lösung, die verhindert, dass eine der beiden Seiten in irgendeiner Weise verletzt wird. Hätte man das Gesetz gänzlich aufgehoben, wäre das Gewissen des Juden, das immer noch zu Recht im Gesetz Moses verankert ist, verletzt worden. Hätte man jetzt den Nichtjuden das Gesetz auferlegt, dann wäre die Gerechtigkeit aus dem Glauben zunichte gemacht worden, denn es wären noch menschliche Handlungen zur Errettung notwendig gewesen. Wie wirkte nun dieser Beschluss bei den Heidenchristen? Er brachte ihnen Klarheit und Trost. Sie waren beunruhigt, ihre Heilsgewissheit war erschüttert. Sind nun doch Werke des Gesetzes zur Errettung notwendig? Welch ein Trost auch für uns heute. Jesus allein genügt zur Errettung. Und nicht Jesus und. Werner hat schon drüber gepredigt. Was wollen wir daraus lernen aus dieser Konfliktlösung? Wir dürfen wichtige Streitfragen nicht unter den Teppich kehren. Wir müssen sie klären im Licht des Wortes, vor allem wenn eine größere Beunruhigung damit verbunden ist. Wir wollen auch die kontroverse Auseinandersetzung darüber führen in Liebe, so wie es die Apostel getan haben, mit dem Ziel, Klarheit zu finden in wichtigen Fragen. Aber wir wollen nicht streiten über alle Meinungen und Paulus sagt, wir sollen ungereimte Streitfragen abweisen. Es geht um wichtige, zentrale Dinge. Dieser Beschluss wirft für uns heute auch eine generelle Frage auf und das berührt einen weiteren Konfliktpunkt in der Gemeinde. Es geht hier um Gewissensfragen. Und die Frage ist, gelten diese kultischen Gebote aus Apostelgeschichte 15 für uns als heidenchristliche Gemeinde auch? Das ist eine sehr interessante Frage, die auch teilweise umstritten ist. Ich denke, wenn jüdische Geschwister unter uns wären, dann würde ich sagen, uneingeschränkt ja. Aber was ist mit einer rein heidenchristlichen Gemeinde? Berühmte Frage, darf man als Christ keinen Blutwurst essen? Ist das ein allgemeines Speisegebot der Bibel? Und es gibt in der Tat Gläubige, die das Essen von Blutwurst deswegen ablehnen. Man beruft sich hier auf die Apostelgeschichte, aber im Grunde müsste man sich auch genauso gut auf die anderen Punkte berufen, nämlich auf das Erstickte, dass man kein unkoscheres Fleisch essen soll. Das wäre konsequent. Man muss nämlich wissen, im Grunde ist alles, was wir in Deutschland kaufen, in unseren Metzgereien, Supermärkten, das Fleisch, alles Ersticktes. Jüdisch nicht koscher, also man müsste faktisch Vegetarier eigentlich sein. Manche berufen sich auch auf 1. Mose 9, Vers 4, die Gebote an Noah. Da heißt es, man darf das Fleisch essen, aber nicht sein Blut. Das sind Gebote an Noah, die eigentlich allen Menschen gegeben wurden. Es hat ja durchaus einen geistlichen Hintergrund. Das Blut symbolisiert das Leben in der Bibel. Es ist nicht das Leben im materiellen Sinne, so wie es die Zeugen Jehovas verstehen. Das ist nicht gemeint. Und deshalb sollte der Mensch eine Ehrfurcht haben vor dem Blut, weil es auch eine zentrale Rolle spielt in der Sühnetheologie. Also man kann das durchaus so sehen. Aber wir wollen uns fragen, was sagt das ganze Neue Testament zu dieser Frage? Gibt es sowas wie allgemeine Speisegebote für eine heidenchristliche Gemeinde? In 1. Korinther 8 und 1. Korinther 10 befasst sich Paulus genau mit dieser Frage. Er schreibt hier an eine heidenchristliche Gemeinde. Die Frage war, dürfen wir Fleisch vom Fleischmarkt essen, das möglicherweise den Götzen geopfert worden war? Und das war umstritten unter den Gläubigen. Und der Paulus kommt einem hier fast erschreckend liberal vor, weil der hält sich offenbar nicht an diesen Beschluss hier in der Apostelgeschichte. Er sagt, ja, ihr könnt alles auf dem Fleischmarkt essen. Fragt nicht lang, woher es stammt, damit es euch nicht irgendwie beunruhigt. Aber es gibt eine Grenze. Nehmt Rücksicht auf die, die es aus Gewissensgründen nicht essen. Und das hat Vorrang. Es kommt also ein neuer Aspekt hier hinzu. Das Gewissen des anderen, der an meiner Freiheit Anstoß nimmt. Der selber nicht die Freiheit dazu hat. Warum auch immer, der Grund ist egal. Gott respektiert hier das Gewissen des Einzelnen. Aber es gilt auch umgekehrt. Deswegen, wegen solchen Gewissensfragen darf kein allgemeines Gebot für alle anderen in der Gemeinde auferlegt werden. Paulus weicht hier im ersten Korintherbrief von diesen Aussagen der Apostel zum Fleischgenuss ab, weil hier keine Juden beteiligt sind. Und ihr seht, wie wichtig es ist, Israel und in der Gemeinde und Gemeinde in der Bibel zu unterscheiden, um gewisse Dinge zu verstehen. In Römer 14 geht es noch mehr um Gewissensfragen. Da geht es um Speisen und Feiertage. Das waren Dinge, die waren damals wichtig. Heute haben wir andere Fragen, die uns bewegen. Solche Gewissensfragen, zum Beispiel Alkohol oder Musik, Fernsehen, Internet, Theater, Tanz etc. Das sind alles Dinge dieser Welt, die an sich nicht schlecht oder sündig sind, aber die problematisch sein können für den Einzelnen. Und es hat oft auch mit der persönlichen Vergangenheit zu tun oder mit eigenen Schwachheiten oder Prägungen, die man hat. Ich möchte mal ein Thema rausgreifen, was heute sehr umstritten ist in Gemeinden, das ist die Musik. Stellen wir uns vor, ein Bekehrter aus der Disco- oder der Rockmusikszene kommt in die Gemeinde und hört die gleiche Art von Musik dort. Ja, bekommt Probleme, wenn er diese Art von Musik hört. Es werden für ihn alte Leidenschaften wach oder Gefühle aus der Zeit, als er noch in diesen Dingen gelebt hat. Er wird angefochten. Das gibt es tatsächlich. Und darum ist es nicht egal, was für eine Musik in der Gemeinde gespielt wird. Musik ist nicht neutral. Und das wichtige biblische Gebot ist hier, sie darf für niemanden zum Anstoß werden. Das Empfinden des anderen hat hier Vorrang über meine Vorlieben, auch wenn es noch so subjektiv sein mag. Und das ist nämlich das Gebot der Liebe, das wir hier haben. Und Paulus stellt in Römer 14 ganz klar, es gibt keine allgemeinen kultischen Regeln für die Gemeinde. Also in Bezug auf Feiertage, Reinheitsgebote, Speisen oder Dinge dieser Welt. Wir haben als Kinder Gottes riesige Freiheiten, aber gleichzeitig auch eine Riesenverantwortung, nämlich zu prüfen, ist es gut für mich? Schadet mir das vielleicht? Und zweitens, ist es ein Anstoß für den anderen? Ist das für den ein Problem? In Konfliktfällen müssen wir hier geistlich mit diesen Dingen umgehen. Nicht indem wir darüber streiten, wer jetzt Recht hat, sondern indem wir einander respektieren in der Liebe. Das ist Gottes Wille. Wenn wir streiten, verlieren wir die Mitte, den Herrn Jesus aus den Augen. Oberste Grenze, oberster Grundsatz ist die Liebe. Die Grenze meiner Freiheit ist immer das Gewissen des anderen. Und jeder ist für sich seinem Herrn gegenüber verantwortlich für seine eigenen Handlungen, nicht für die des anderen. Ein anderes Extrem wäre, man stellt allgemein verbindliche Regeln zu Gewissensfragen auf, die nun für alle verbindlich sein sollen. Und da besteht die Gefahr, dass man die Gläubigen unter ein menschliches Gesetz bringt. Und irgendwann sind dann wieder solche Handlungen zur Errettung notwendig. Und man verliert die Gerechtigkeit aus Glauben. Jesus und Und dann kommen die Regeln. Man beginnt im Geist und vollendet im Fleisch. Paulus sagt in Galater 5, Vers 6, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Also der Glaube ist entscheidend. Der soll durch die Liebe zur Tat werden und nicht durch Gebote. Weil wir neue Schöpfung sind in Christus und der Herr unser Herz von innen heraus erneuern möchte durch die Innewohnung des Heiligen Geistes. Und wir deshalb das Gute tun. Römer 15, Vers 15. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Also nochmal das Blutwurstbeispiel. Grundsätzlich lehnt der Paulus generell die Übernahme des jüdischen Gesetzes, auch in Teilen scharf ab. Wie gesagt, es geht nicht um moralische Dinge hier, es geht um kultische Fragen. In Kolosser 2, Vers 20 bis 22 sagt er, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Das Auferlegen von frommen Satzungen sind eine große Gefahr für den Glauben. Man richtet irgendeine selbsterwählte Frömmigkeit auf, eine Werksfrömmigkeit, die äußerlich sichtbar ist, die man vor sich herträgt, die alle sehen sollen. Das Neue Testament kennt keine unreinen Speisen für die Gemeinde. Römer 14, Vers 14. Ich weiß und bin überzeugt mit dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Da kommt wieder dieser individuelle Gewissensaspekt zum Tragen. Und Titus 1, Vers 15, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Also was ist das Entscheidende? Die Reinheit im Neuen Testament betrifft nicht äußerliche Dinge, sondern die Reinigung des Herzens. Ja, das, was da drin ist, die Gesinnung, das Gewissen. Sind wir mal ehrlich. Lieber verstecken wir auch den ganzen Unrat, der in uns drin ist, hinter einer frommen Fassade, als dass wir den Herrn Jesus da dran lassen. Der Herr möchte, dass wir uns darauf konzentrieren, uns ständig von ihm zu überführen und innerlich reinigen zu lassen, in unserer Gesinnung und unserem Gewissen. Dass wir das am Wort Gottes ausrichten. Und von daher bin ich überzeugt, dass wir von Gott her alles essen dürfen. Aber, und das ist genauso wichtig, wir nehmen Rücksicht auf die Geschwister, die aus irgendwelchen Gründen nicht die Freiheit dazu haben, aus der Liebe heraus. Am Schluss unseres Textes begegnet uns noch ein weiterer Konfliktpunkt. Es gibt Konflikte zwischen Gläubigen auch in anderen Fragen, nicht nur in geistlichen Fragen, sondern auch in Sachfragen. Und so streiten am Ende unseres Textes Paulus und Barnabas darüber, sollen wir nun den Markus mitnehmen oder nicht auf die nächste Reise. Sie hatten wirklich eine heftige Auseinandersetzung, heißt es, sie haben sich gestritten. Und jeder hatte sicherlich gute Gründe. Und Paulus sagt, ich kann den nicht brauchen. Der hat mich damals verlassen, ist nicht geeignet. Und Barnabas, der war milder gestimmt, der sagte, ich will ihm doch nochmal eine Chance geben. Wer hat denn jetzt recht? Wer ist für Paulus? Wer ist für Barnabas? Ich weiß es auch nicht, die Bibel sagt es nicht. Aber jeder meinte, ich habe doch recht, habe die besseren Argumente. Und was war das Ergebnis? Sie gingen getrennte Wege. Auch das kann eine Lösung sein. Wir müssen in Sachfragen nicht immer einer Meinung sein, um jeden Preis. Ich bin froh, dass die Bibel uns das auch hier bei den Aposteln so zeigt. Vielleicht haben Paulus und Markus wirklich nicht zusammengepasst, wer weiß. Vielleicht war die Lösung sogar vorteilhaft, weil zwei Teams entstanden sind. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt fortan zerstritten waren, nicht miteinander geredet haben, jeder seine eigene Kirche aufgemacht oder dergleichen. Der Paulus äußert sich im 2. Timotheusbrief sehr positiv über den Markus. Er sagt, er ist ihm nützlich. Auch heute haben wir Meinungsverschiedenheiten über Sachfragen und auch in theologischen Fragen. Es geht manchmal um Verständnisfragen der Schrift, Dinge, die nicht Hauptsachen sind, aber die Nebensachen betreffen. Obwohl die Bibel göttlich inspiriert ist und es von Gott her nur eine Wahrheit gibt, haben wir manchmal unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Verständnisse zu manchen Dingen, was Zukunft betrifft oder Prophetie oder Israel und dergleichen. Warum ist das so? Der andere ist doch genauso wiedergeboren wie ich. Er hat auch den Heiligen Geist, studiert die Bibel genauso ernst und aufrichtig, kommt aber zu anderen Ansichten. Woran liegt das? Sicher, es gibt nur eine göttliche Wahrheit. Aber wenn wir die Bibel auslegen, kommen auch eigene menschliche Gedanken hinzu. Und da sind Irrtümer nun mal möglich. Wir müssen einsehen, dass durch den Sündenfall auch unser Verstand gefallen ist und daher fehlbar ist. Und niemand von uns kann für sich selber daher eine absolute Objektivität beanspruchen. Wir sind immer fehlbar und auch da mit Schwachheiten behaftet. Und daher müssen wir auch gewisse Meinungen mal nebeneinander stehen lassen, wenn eine Klärung nicht möglich ist. Nehmen wir uns ein Beispiel an dieser Streitkultur der Apostel. Sie taten es in Liebe und Wertschätzung gegenüber dem anderen. Es ging nicht darum, Recht zu haben um jeden Preis. Und auch bei den Meinungsverschiedenheiten bewahrten sie die Einheit im Herrn Jesus. Und jetzt denk mal an den Bruder oder die Schwester, mit dem oder mit der du Schwierigkeiten hast, wegen anderer Ansichten, anderer Freiheiten oder dergleichen. Und wenn es nötig ist, dann beug dich selber über den eigenen Hochmut und Rechthaberei. Sieh den anderen mit den Augen Jesu. Er ist genauso erlöst wie du. Und wir sind eins gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Und daher ermahnt uns unsere Jahreslosung in Römer 15. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Amen. Wir beten.